Die Woche. Und ja, wo sind wir angekommen? Also, was haben wir jetzt vor Weihnachten noch vor? Ich möchte also das Kapitel 2 noch abschließen. Das heißt, wir werden das jetzt mit diesem Ruflandmodell dann noch zu Ende bringen heute und dann auch nochmal darauf eingehen, wie jetzt die Dinge, die wir bisher gelernt haben, auch aus dem Kapitel 2.1, sich dann widerspiegeln in modernen Architekturen. Und dazu machen wir dann einen kleinen Überblick, wie sich das von der Core-2-Architektur, also angefangen eigentlich mehr von der Helm, da gehe ich eher drauf ein, also schon von diesen Core-iX-Architekturen bis zur Haswell-Architektur weiterentwickelt hat und geht dann am Ende bei der Haswell-Architektur nochmal etwas auf dieses neue Konzept, was jetzt da in diesen Mikroarchitekturen enthalten ist, nämlich der Transactional Memory. Gut, ja, dann, ich hatte letztes Jahr dann noch AMD-Prozessoren, die Bulldozer-Mikroarchitektur drin. Ich glaube, die lasse ich weg, weil nächste Woche will ich dann eigentlich zu den Grafikkarten kommen und nochmal zu den Vierkernarchitekturen. Und nach Weihnachten dann wird es dann einen kleinen Umstieg geben, auch bei den Übungen. Hat der Max mit Ihnen schon Grafikkarten gemacht? Noch nicht, ne? Okay, das wäre dann vielleicht nächste Woche, vielleicht noch die erste Woche nach Weihnachten. Und dann muss man schauen. Weil dann soll der Marc Reichenbach einsteigen und dann ziehen wir das Kapitel 4, was ich in den vergangenen Jahren, das sind die eingebetteten Prozessoren, habe, das wollen wir zu wenig Platz, das ziehen wir dann vor, machen wir das jetzt zum Kapitel 3 und dann haben sie dann mehr Platz, um tatsächlich dann auch mal im FPGA und durch Simulation eigene, in Anführungsstriche, Multikernarchitekturen zu entwerfen. Während jetzt, bis jetzt haben sie in Übungen halt auf bestehende aufgesetzt, ja, und dann sollen sie ja selber mal im vorgegebenen Rahmen welche entwickeln. So, also wir sind jetzt hier angekommen bei dem Ruflan-Modell, um das nochmal kurz zu wiederholen. Das Ruflan-Modell sieht also folgendermaßen aus. Ich habe hier da so eine Dachkennlinienstruktur und je nachdem hier auf der X-Achse aufgetragen, also die arithmetische Intensität, die wird nochmal gemessen in Flops pro Byte, also wie viele Fließkomma-Operationen kann ich auf dem Byte, das was ich mal aus dem Speicher geholt habe, anwenden. Und je nachdem, wenn ich weiter rechts hier bin, ist mein Kernel, ja, also der Ausschnitt, der die wesentliche Rechenzeit verursacht, ist compute-bound, also durch die Berechnung begrenzt. Das heißt, ich bin im vollen Anschlag. Ja, mehr geht hier nicht. Und wenn ich weiter links bin, das heißt, ich rechne nicht so viel auf diesen Bytes, die ich aus dem Speicher geholt habe, dann bin ich durch die Speicherbandbreite begrenzt. Das heißt, meine Kerne könnten mehr arbeiten, wenn sie es denn schaffen würden, beziehungsweise wenn sie denn mit genügend Daten versorgt werden würden. Das ist der entscheidende Punkt, ne? Die werden dann also nicht mit ausreichend Daten versorgt und hängen sozusagen in der Luft. So, und das hat man also schon bestimmt. Ach ja, genau, die Schräge hier, die sagt dann auch etwas aus, wie gut die Speicherbandbreite ist. Ne? Und das kann man sich dann mathematisch überlegen, wenn ich einfach die arithmetische Intensität, also gegeben in Flops pro Byte, Flops pro Byte rauskommen müssen, Byte pro Sekunde, und das Ganze mit der, die Steigung mir ausrechne. Und je besser die Bandbreite ist, umso höher, umso mehr Flops pro Sekunde kann ich erreichen. Und das heißt also, je steiler das Ganze, genau, wenn ich dann hier 1 hätte, dividiere ich durch die 1 so rum. Und dann kann ich hier genau ablesen, wie viel Bytes pro Sekunde ich übertragen kann. Das heißt also, um diese Schräge hier zu ermitteln vom Ruflan-Modell, muss ich mir halt ausrechnen, zum Beispiel mit einem Stream-Benchmark, kann ich messen, was ist meine maximale Speicherbandbreite, die möglich ist. Und dann trage ich bei der 1 genau den Wert hier an. Dann steht hier drüben halt nicht Gigaflop pro Sekunde, sondern die Flops haben sich dann sozusagen rausgekürzt. Sondern dann stehen dann, muss ich das so interpretieren, dass der Wert an der Y-Achse den Bytes pro Sekunde entspricht. Ne? Und die Gerade hier, die bekomme ich eben raus, dadurch, dass ich den maximalen Anschlag ausrechne, also was möglich wäre, das heißt aus der Taktfrequenz und aus der Anzahl der Operationen, die ich im Maximalfall herausbekomme, aus der Maximalanzahl der Kerne, kann ich dann ausrechnen, wie viele Flops ich theoretisch erreichen könnte, wenn meine Kerne immer voll am Anschlag sind und alle superskalaren Einheiten sozusagen am Anschlag sind und ständig pro Takt ein Datum produzieren, was in der Regel nicht passieren wird. Sondern also es gibt eben Grenzen. Also es gibt Datenhemmnisse, Datenhazards zum Beispiel, das haben wir schon mal kennengelernt. Und ja, und unser Ziel muss es jetzt sein, möglichst nah an diese Grenze da heranzukommen. Und das Ruflan-Modell soll einem jetzt da eine Hilfestellung geben, an welchen Stellschrauben ich denn drehen muss, um jetzt die maximale Performance herauszuholen. Und ich habe also zwei Ansatzpunkte, zwei grobe. Einmal, ich kann versuchen, dieses Dach da möglichst nahe heranzukommen. Oder aber ich bin noch in dieser Schrägen. Da muss ich probieren, die Schräge möglichst weit nach links zu schieben. Ja. Wenn es jetzt Maßnahmen gibt, die darauf hinauslaufen, dass ich eher das Dach erreiche, ich bin aber mit meinem Kernel noch Speicher begrenzt, dann nützt mir das gar nichts. Ne. Es nützt mir nichts, jetzt Vektoreinheiten hinzuzuschalten und alles Mögliche, wenn die Prozessorkerne sowieso schon Däumchen drehen und nicht genügend Daten kriegen. Ne. Und mit dem Ruflan-Modell kriege ich jetzt also einen Hinweis, wo bin ich denn? Wo muss ich als erstes ansetzen? Das heißt, also entweder müssen wir probieren, möglichst da ranzukommen, oder wir sind mit dem Kernel erstmal hier drüben, dann müssen wir versuchen, erstmal die Kurve dann möglichst weit nach links zu schieben. So, und da gibt es jetzt also verschiedene Maßnahmen, die man hier da ergreifen kann. Zum Beispiel ILP und SIMD. Das heißt Instruction Level Parallelism, was wir eh schon haben, also beispielsweise dadurch, dass wir die einzelnen superskalaren Einheiten noch besser eben ausnutzen, dass wir zum Beispiel Multithreading, solche Dinge einführen. Ja. SIMD, Single Instruction Multiple Data, was heißt das? Wir führen Maßnahmen ein, um auf die Vektoreinheiten, die im Prozessor drin sind, zu rechnen. Zum Beispiel durch den Einsatz von SSE-Befehlen. Haben Sie das mit Max schon gemacht? Der Max, der eilt mir da voraus. Gut, will da eigentlich nochmal ein Beispiel machen. Das ist dann im Kapitel 4 drin. Mache ich dann trotzdem nochmal. Das ist dann nochmal Verbindung mit Speicheralignment und so weiter. Und das war eigentlich jetzt immer im Kapitel 3, aber kommt dann eben halt im Januar, Februar. Gut, also was kann man tun? Schleifen aufrollen, um Instruktionslatenz zu vermindern. Haben Sie das auch schon gemacht? Der macht ja schon alles. Dann wissen Sie ja schon was damit. Und welche Latenz kann ich damit vermeiden beim Schleifen aufrollen? Typische blöde Prüfungsfrage zum Beispiel. Also ich hätte eine Schleife, da habe ich beispielsweise eine Anweisung drin, C von I ist gleich A von I plus B von I. Und da laufe ich 1000 Mal durch. Also muss ich 10.000, ach, 1 Million Mal, 10 Millionen Mal laufe ich da durch, ne? Wenn es sich lohnt. Man muss also 10 Millionen Mal was erhöhen? Das komische I da. Den Counter, genau, den Counter. Aha, jetzt rolle ich das Ganze auf und baue zum Beispiel vier Anweisungen, also I plus 0, I plus 1, I plus 2, I plus 3 und springe mit dem Counter gleich immer um 4 Schritte voran. Muss ich ihn wie häufig nur noch erhöhen? Wenn er vorher, rechnen wir einfach, 1 Million Mal war, dann muss ich ihn jetzt nur noch 250.000 Mal erhöhen. Ja? Also habe ich da schon mal Latenz, also für mich eine ordentliche Einsparung. Muss ich nur noch 250.000 Mal erhöhen. Ja, und außerdem, ILP kann ich dadurch auch noch besser anwenden, weil ich dann gleich, bevor dieses dieses Erhöhen des Indexzählers erfolgt, kann ich ja gleich mehrere Vektoren, hintereinander in die Pipeline reinschicken. Und glücklicherweise gibt es auch keine Datenabhängigkeiten in den einzelnen Schleifen, also im Schleifenkörper bei den einzelnen Zuweisungen. Und dann kann ich das perfekt ausnutzen. Also ILP und SIMD anwenden. Vektorinstruktion für SIMD, Schleifen aufrollen, um Instruktionslatenz zu vermindern. Gut, dann kann ich versuchen, wenn ich Fließkomma-Operationen habe, das hat auch damit zu tun, dass die mittlerweile mit Pipelining da, das ist mittlerweile schon lange, macht man so etwas bei Fließkomma-Rechenwerken. Irgendwann hat es dann also bei den Großrechnern, das hat natürlich dann auch Einzug gehalten in den Mikroprozessoren. Und zwar, dass man denkt vielleicht Fließkomma-Addition und Fließkomma-Multiplikation. Das ist doch von der Latenz her, Multiplikation klingt viel komplizierter als wie die Addition. Aber letztendlich wird es dann auch wieder auf Elementar-Additionen zurückgeführt, sodass man im Durchsatz eine gleiche Anzahl von Operationen durchbringt hinsichtlich Addition und Multiplikation. Also kann man versuchen, auch bei die Fließkomma-Addition und Fließkomma-Multiplikationsoperationen auch eine gleiche Anzahl hinzubekommen. Zum Beispiel auch dadurch, dass man entsprechende Schleifen aufrollt. Gut, das nächste ist Schleifen umstrukturieren für Speicherzugriffe. Pro Schritt sind die Daten in gegebenen Einheitsgrößen ansprechen, sogenannte Unit Stride Memory Accesses. Das heißt, wenn ich mich zum Beispiel durch Felder hindurch hangle, dann möchte ich immer möglichst in einheitlichen Streifen, Unit Stride Memory Accesses, da durchgehen. Was heißt das jetzt, einheitliche Streifen? Na, das wäre zum Beispiel bei einer Integergröße, ich gehe durch ein Integerfeld, dass ich dann auch wirklich ein Integer beispielsweise wären jetzt 4 Byte, 32 Bit, dass ich mich dann immer mit 4 Byte dadurch bewege. Ja. Wissen Sie, warum das eventuell die Performance nach oben drehen kann? Das sind eigentlich genau. Ja. Sie haben eine Ahnung? Hat der Max noch nicht eine Übung gemacht? Ne? Wunderbar, da habe ich nämlich auch ein Beispiel vorbereitet. Das hat mit den Caches zu tun. Also eigentlich haben sie es schon gemacht, ne? Nämlich die Matrix-Vektor-Multiplikation, aber ich will Ihnen das jetzt mal, nicht bloß, dass Sie es messen, sondern Sie rechnen es tatsächlich mal, oder wir rechnen es jetzt mal zusammen aus, in der Tafel, wo es da die Konflikte gibt. Jetzt müssen wir mal schauen, ich war vorher noch in der Besprechung drin. Entschuldigung, ich hoffe, das klappt jetzt schnell hier alles. Computational Engineering 1, dann haben wir es auch. Den guten Mars. Wo ist er denn? Version 4.4. Ich zeige Ihnen das jetzt mal anhand eines Simulators für den MIPS-Mikroprozessor. Lauf hoch. Habe ich den schon mal hier gezeigt? Und wo ist er denn? Da ist er ja. Oh, Freude. Da laden wir jetzt mal ein Beispiel rein. Und nochmal eins, und zwar für eine Matrix-Multiplikation. Und zwar, ja, oh Gott, da habe ich 25.000 Fenster auf. Wenn ich so weitermache, verliere ich hinsichtlich meiner Latenz etwas an Zeit. Ah, doch, hier habe ich es, da ist nämlich größer, habe ich letzte Woche schon vorbereitet gehabt. Jo. Also, ich gehe jetzt wir werden jetzt mit diesem Simulator nachher gleich eine Matrix-Vektor-Multiplikation ausführen, und zwar, die ist programmiert auf Assembler-Ebene. Ne? Diese Befehle gehe ich jetzt nicht mit Ihnen durch, die sind aber wirklich relativ intuitiv klar, das ist das Schöne bei solchen RISC-Prozessoren und deren Assembler. Man kann also durch scharfes Hinschauen eigentlich nicht entscheiden, was da passiert, ne? Zum Beispiel move $t2 nach 0, das heißt 0 ist ein fester Wert, schreibt die 0 nach t2 und so weiter und so fort. Überlasse ich Ihnen, sollte im Stud-on alles vorliegen. Ich dachte zuerst, ich drücke es Ihnen noch aus. Aber was das Wesentliche ist, ist das hier. Wir wollen ja auf diesen Unit Stride Access hinaus. Ne? Und zwar haben wir hier jetzt, wir haben ja gar nicht mal eine Matrix-Multiplikation, stelle ich gerade fest. Wir bewegen uns einfach einmal günstig und einmal ungünstig durch ein zweidimensionales Feld. Ja. Und so, was machen wir denn da? Wir haben also hier ein Feld definiert, Integergröße, size hat zufälligerweise gerade 16. Und also insgesamt laufen wir hier 256 Mal da unten durch, ne, in diesem Schleifenkörper, und weisen diesem Feld da einen bestimmten Wert zu. Welchen wir jetzt dazu weisen, ist vollkommen wurscht. Wir müssen dieses Datenelement nur irgendwie anfassen. Tja, und wenn wir uns das jetzt hier anschauen, was machen wir hier? Deswegen steht hier auch Colin Major davor. Das heißt, wir bewegen uns, also zweidimensionales Feld, zack, zack, wir bewegen uns entlang den Zeilen. Okay. Und in dem anderen Beispiel, Row Major, ist fast genau das Gleiche. Nur sehen wir hier, Row und Column sind vertauscht gegenüber dem Beispiel gerade eben von den Indizes. Hier bewegen wir uns entlang den Spalten. Also wir laufen in einer Zeile. Ne? Und das hat durchaus Auswirkungen. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Programm, ohne dass ich das jetzt vertiefen will. Aha, hier. Hier ist meine Speicheranweisung, store word, steht sogar hier dran, store the value in matrix element, vorbildlich alles dokumentiert. Ist nicht von mir, ne, aber von den Machern von der Missouri Universität, die haben das als Beispiel gleich mitgeliefert. Das sind die Macher von diesem Mars-Simulator, der ist echt super. Also ich finde ihn gut, schade, dass der nicht Multicore kann. Ne. Deswegen haben wir letztes Jahr, der Marc und ich, einen Stefan Gehr, einen Kommilitän von Ihnen beauftragt, der soll uns dann mal einen Simulator schreiben für diese ZPU. Kommt aber nach Weihnachten. Ne? Die kann dann Multicore, weil es sowas von denen irgendwie gebraucht. Ne? Ich habe es mir im Detail angeschaut. Aber jetzt bleiben wir erstmal hier. So, also hier speichern wir das Element in diesen Matrix, den Wert in diesem Matrix-Element. So, jetzt gehe ich also in den Simulator rein. Und was tun wir? Wir machen Folgendes. Wir übersetzen als erstes das Beispiel, indem wir entlang den Zeilen gehen. Ne? Columns kann man jetzt wahrscheinlich nicht mehr lesen, aber ich lese es Ihnen vor. Columns gleich 0, das ist also dieses Beispiel, wo man entlang den einzelnen, nee, das ist eigentlich nicht, das ist das Schöne, sondern ich will euch das hier nehmen, Row Major, Column Major, hier habe ich es so. Ja, genau. Der innere Laufindex ist die Zeile und ich laufe entlang den Zeilen. Ne? So, was tun mit diesem Simulator? Naja, ich muss das Ganze erstmal assemblieren. Das ist jetzt hier erfolgt. Ne? Und dann sieht man hier die Registerwerte und hier kann man in Speicher reingucken. Hier sieht man feste Variablen und deren Adressen. Hier unten ist die eine Ausgabe, alles perfekt gemacht. Wie gesagt, im Detail will ich jetzt da nicht das durcharbeiten, weil sonst ist die Vorlesung vorbei. Glauben Sie mir einfach, ich setze jetzt hier mal einen Breakpoint und das ist exakt an der Stelle, wo der, nachdem der auf den Speicher zugegriffen hat, also der ist der Prozessor, ne? Der, mein Freund, der Prozessor. Und ja, ich hab hoffentlich die richtige hier erwischt. So, da oben kann ich das Ganze dann starten. Und jetzt gibt es hier so ein schickes Tool, Data Cache Simulator. Aha. Und was sagt mir das jetzt? Das sagt mir, ich habe hier einen direkt abbildenden Cache definiert, Direct Mapping. Der macht diese Ersetzungsstrategie, die uns jetzt hier nicht interessiert. Der hat eine Blockgröße von 4 Watten. Macht 64 Watt, 16 Byte, richtig, nee, was? Und, Moment, 16 Byte Blocklänge und hat 100, 16 Byte Blocklänge, genau, hat 128 Bytes Größe und das heißt also, er hat insgesamt 8 Blockzeilen. Die sehen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. 8 mal 16 macht 128. Okay. Ja. Gut. Haben wir definiert. Jetzt laufen wir doch mal rein. Also, nicht mehr auch eine Chance so. Ich muss mich erst noch mit diesem MIPS-Simulator da verbinden. So, jetzt nochmal. Ich jetzt hier an der richtigen Stelle. Ich bin an der falschen, habe das Häkchen falsch gesetzt. Hier will ich setzen, nach dem Zugriff. Aha. Was sagt das Tool? Aha. Das zeigt mir gerade an, ich will auf die nullte Cache-Zeile zugreifen, im ersten Durchlauf. Ne? Und rot zeigt es an, wenn es noch nicht im Cache drin ist. Das ist ja vernünftig, weil der Compulsory misst. Ne? Es ist noch nicht da. Jetzt laufe ich mal weiter. Aha. Jetzt laufe ich hier auf die vierte, 0, 1, 2, 3, 4. Und jetzt laufe ich nochmal hin. Hat sich gar nichts getan. Man fragt sich, warum. Kannst du Ihnen sagen?
Ja, er wollte wieder auf die erste Zeile zugreifen.
Genau, er wollte wieder auf die erste Zeile zugreifen. Dummerweise auf etwas, was nicht im Cache steht. Das heißt, er hat das, was er vorher reingeladen hat, gerade überschrieben. Und ja, verflixt, machen wir mal Folgendes. Machen wir das hier raus, lassen das Ganze weiterlaufen. Ganz übel, ne? Laute, rote, keinen einzigen Treffer. Das wollen wir uns mal im Detail anschauen. Ne? ohne das jetzt weiter zu vertiefen. Dazu brauchen wir ein Stück weißes, ein White Device. Choke. So, und also wir, um das nochmal klar zu machen, wir haben also 16 Byte Blocklänge. Haben 8 Cache-Zeilen. So, und nun machen wir Folgendes. Also, die Adressen, auf die wir zugreifen, sei erstmal die Adresse 0. Ja. Und dann gehen wir ja entlang den Spalten. Nein, wir gehen entlang den Zeilen. Genau. Das heißt, wie viele Spalten haben wir auf einmal durchschritten? Wenn wir ein Feld haben, 16 mal 16, 16 Einträge pro Zeile, also 16 Integerwerte, ein Integerwert macht 4 Byte, macht 64 Byte. Das heißt, also wir haben 64 Byte durchlaufen. Also das wäre hier Array 00 und dummerweise, sagen wir hier so, 1,0. Also greifen wir auf die Adresse 64 zu, dann im nächsten Schritt, das sind meine Iterationen, greife ich auf 2,0 zu. Das ist dann die Adresse 128. Okay, und dann kommt 192, dann kommt 256 und so weiter, ne? 320. Okay, das wäre dann A3,0, A4,0 und A5,0. So. So sieht es also dann im Speicher aus. Das male ich jetzt hier auch mal hin. Gut, ich habe also 64 Byte für die erste Zeile. Also geht von der Adresse 0 bis 63. Und da steht jetzt also hier 00, hier steht. Und üblicherweise wird es eben zeilenweise abgelegt im Speicher. Das heißt, hier steht jetzt, das ist das nächste Byte 01 und dann kommt 02 und dann kommt 03. Und dann Punkt, 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 geht es bis nach hinten. So. Und das wäre die nächste, ich male im Speicher jetzt gleich, also ich male dieses Array, praktisch da gleich mal hin, A wäre das. Ne? Und dann haben wir hier 1,0. Dann haben wir hier 1,1 und hier haben wir 1,2 und hier haben wir 1,3. Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Okay, machen wir nochmal eins hin. (2,0, 2,1, 2,2, 2,3). Punkt, Punkt, Punkt. Okay, das werden also jeweils immer 64 Byte. Ist das Ganze lang? 64 Byte. Okay, und das geht von Adresse 64 bis 127 und hier geht es auf Adresse 128 plus 64 ist 192 und 1 abgezogen ergibt 191. Okay, und so weiter. Gut, von mir aus mal wir ihn auch noch hin. Und Zettel steht schon drauf. Ist 3,0, 3,1, 3,2. 3,3, Punkt, Punkt, Punkt. Und es sind auch wieder 64 Byte von 192 bis 100, was wäre das nächste dann? 255, klar. So, und das ist eben auch gleich immer eine, ein Hauptspeicherblock. Das hier da, ne? Geht es dann hier weiter? Das ist also ein Hauptspeicherblock, der auch so komplett in die Cache-Zeile eingelesen wird, sobald ich einmal darauf zugreife. Ja. Okay, das heißt, also am Anfang greife ich auf A00 zu, dann lade ich das hier komplett hier rein. Das ist ein roter Balken. Und jetzt habe ich nur Platz. Ja. Jetzt wollen wir mal die Adressen hier sezieren. Sie sind alle schon Fachmänner, ne? Wie man, ja, Frauen sind keine dabei. wie man auf den Cache jetzt dazugreift, anhand von der Adresse. Das wäre also unsere Adresse. Und wir fangen einfach mal an und wir gehen davon aus, dass das tatsächlich bei 0 beginnt. Egal, wenn es nicht bei 0 beginnt, beginnt es bei irgendwas anderem, was ein bisschen höher ist. Aber es fängt auf jeden Fall mit den 0-Bits hinten an, weil wir davon ausgehen, dass das Ganze allein ausgerichtet ist. Ne? Schön, ja, dann schauen wir uns das doch mal an. Das ist also die 0. Ich mache das jetzt mal binär hin. Ne? Und ja, das heißt jetzt also die Byte-Adresse. Und ich habe also 16 Integer-Werte, kann ich hier in meinem Block abspeichern. Ne? Genau, das sollte ich vielleicht hier noch sagen. Das ist hier also. Genau, es sind 16. Also das heißt, hier habe ich gleich die ersten 4 Werte drin. Und das ist ja schon, ist also ein Integer-Wert, sind 4 Byte. Ja, okay. Und das heißt also, in meinem Block ja, greife ich ja jetzt auf, ja, ich habe 4 Integer-Werte pro Eintrag, 4 Byte. Pro Eintrag. Ne? Das heißt, wie viele Bits muss ich abspeichern, um innerhalb eines Blocks eingreifen zu können? Wenn dann 2, genau.
Ich brauche aber 4.
Der Blockindex sind ja 16 bald. Cache-Block Size sind 4, warte. Für ein Byte, genau. Also das heißt, ich brauche insgesamt 4, genau. 4 Bit, also für den Block. Fürs Byte im Block. Und wie viele Zeilen habe ich insgesamt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne? Also brauche ich nochmal 3 Bit, um den Block rauszukriegen. Dann habe ich vorher die 0. Ne? Das heißt also, ich werde beim ersten Zugriff in den 0. Block schreiben. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal die Adresse an. Die 64, ne? Die ist dann eben 0, 1, 0, 0.
Ja. Jo. Cache-Size in Summe 128 Bytes beträgt.
Ja.
Wenn aber unser Hauptspeicherblock 64 Byte beträgt, dann können wir bloß 2 Einträge in den Cache reinpassen.
Ja, da haben Sie recht.
Das heißt, dann ist die Hauptspeicherblockgröße kleiner.
Ja. Ja, da stimmt irgendwas nicht, da haben Sie recht. Moment, lassen Sie noch mal nachdenken. Also, das heißt, 128 Byte ist das groß. 8 Blöcke, 8 Cache-Zeilen haben wir, also ist jede Cache-Zeile 16 Byte groß. Genau, jede Cache-Zeile ist 16 Byte groß. Okay, und das hier vergessen wir mal, weil das nämlich sich darauf bezieht. So, jetzt bin ich wieder im Bilde. Das kommt davon, wenn man dieses Bildchen malt. Ich war nämlich vorher gerade in der Projektbesprechung und während der Besprechung, aber es haben andere gesprochen, habe ich dieses Teil da gemalt, was ich dann nachher in der Vorlesung bringen wollte. Okay, das ist der Hauptspeicherblock. Ne? So, okay, das hätten wir natürlich dann gleich. Moment mal, ich habe es sogar richtig gemacht, ich habe es bloß falsch weg abgemalt. Okay, das ist der Hauptspeicherblock. Ne? Jetzt passt wieder alles. Gut, okay, Verzweiflung, Verzeihung. So. Nichtsdestotrotz, angemalt ist hier eben, das, wie wir uns durch dieses Feld bewegen. So, jetzt gehen wir also auf 128. 128 ist ja nochmal 64 mehr. Also landen wir hier. Ne? 1, 0, 0, 0, 0. Dann bei 192 kommen wir mal 4.
Kannst du da die Anzahl der Nullen
Wo?
Für die Byte
im Block. Die stimmen, weil jeder Eintrag hier ja 4 Byte groß ist. Genau, 4, dann passt es wieder ab. Also hier habe ich tatsächlich 16 Byte. Okay, und dann komme ich hier hin. 492, dann machen wir nochmal eine 1 drauf. Dann sind wir wieder hier. Dann mache ich nochmal eine 1 drauf. Hier in der 2 hoch 6. Stelle 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, 2 hoch 6 ist 64 und so weiter. Das heißt, hier vorne wäre eigentlich dann das Tag, ne? Und hier ist der Index, der Cache-Zahlen-Index. Und was sehen wir? Genau das, was wir beobachten konnten. Ich habe erst immer auf die nullte Zeile zugegriffen. Dann auf die vierte, dann wieder auf die nullte, dann wieder auf die vierte, dann wieder auf die nullte, dann auf die vierte und das geht so weiter. Und irgendwann unten wird man dann anfangen, wenn wir dann am Ende angekommen sind, wird sich dann Zeile 1 und Zeile 5 nämlich immer wiederholen, wenn man einmal komplett durch ein 256 Parer durchgelaufen sind. Und wir machen das ja auch nochmal. Den da hier muss ich resetten. So, habe ich jetzt den Moment, jetzt muss ich erstmal wieder den Breakpoint setzen. Da ist er nach der Speicheroperation, nach der Store-Operation. Okay. Nullte Zeile, laufe ich wieder zu, vierte Zeile. Jetzt nullte Zeile, vierte Zeile, aber das Ganze bleibt eben rot. Warum? Wir springen von hier nach hier. Das Tag ist ein anderes. Ja. Das ist nicht mehr das, was im Cache steht. Sondern jetzt brauchen wir ja ab 2.0 brauchen wir das hier. Ja. Und so springen wir die ständig immer zwischen der 0. und 4. Zeile hin und her und überschreiben dummerweise immer genau das, was wir gerade reingeschrieben haben im Cache. Deswegen schaut das Ganze so schlecht aus. Ne? So, und jetzt machen wir das Ganze mal anders. Nämlich, dann gehen wir jetzt hier wieder. Immer mal wieder Reset, hier gehe ich wieder zurück. Ist doch jetzt die Version 4.4, wo ist denn jetzt mein, hier, Edit. So, jetzt mache ich das mit dem Beispiel, wo ich entlang den Zeilenlauf, also in einer Zeile entlang laufe. Ich werde jetzt also hier so entlang laufen hinsichtlich der Adressen. Und was wird jetzt passieren? Jetzt muss ich das Ganze natürlich auch nochmal übersetzen. Okay, gut. Laufe ich hier durch. Ah, das war zu schnell. Aber es schaut schon mal gut aus. Ne? Schaut schon mal wesentlich besser aus. Reset. Und ich muss mich hier natürlich ausmachen und den Breakpoint setzen. Und zwar wieder nach dem Speicher, nach der Speicheroperation, nach der Store-Operation. So, also jetzt laufen wir wieder durch, hier wieder zurück. Roter Balken, schlecht. Aber warum roter Balken? Der Compulsory, das ist der erste, der initiale Zugriff. Jetzt greift er wieder drauf. Was hat er eingeladen im ersten Schritt? Die ersten vier. Und jetzt, als nächstes greife ich ja nicht, ich greife jetzt auf 01 zu und Treffer. Das nächste Mal werde ich wieder einen Treffer haben, dann werde ich wieder einen Treffer haben. Miss, logisch, warum? Jetzt greift er hier hin, aber was macht er? Er geht in die nächste Zeile. Hier kommt nämlich nicht 000, sondern 001. Das heißt, und was, jetzt komme ich wieder zurück zu meiner Folie, das ist dieser Unit Stride Access, von dem ich gesprochen habe. Jetzt bewegen wir uns im Speicher und springen voran, immer genau in der Größe, wie meine Dateneinheit hier in Integer genau Größe hat. Wir bewegen uns jetzt nämlich immer um 16 Byte im Speicher nach vorne. Und vorher haben wir uns leider dummerweise so ungünstig bewegt im Speicher, also das Beispiel ist natürlich so konstruiert, dass der Worst Case rauskommt, dass wir wirklich genau das überschreiben, was wir gerade eben in den Cache reingeschrieben haben. Das heißt, vom Cache haben wir überhaupt nichts. Okay, ja, wenn ich das jetzt dann so durchmache, dann, wenn Sie, ich knall immer was rein und dann habe ich dreimal einen Treffer. Knall wieder was rein, habe ich wieder dreimal einen Treffer. Und somit machen wir das hier weg, laufen wir bis zum Ende und kommen damit, ja, hier steht es ja, auf 75% Trefferrate, wenn wir vorher nichts hatten, 0%. Okay, so, jetzt wieder zurück zum Ruflein. Also das ist damit gemeint mit Units Tried Memory Accesses. Also so kann ich auch meine Schleifen umstrukturieren. Wenn ich eben nicht entlang den Zeilen iterativ mich entlang bewege, sondern entlang den Spalten, also innerhalb einer Zeile. Gut, dann kann ich noch probieren, die Speicheraffinität auszunutzen. Da kommt nachher nochmal ein Bildchen von der Halem-Architektur. Das heißt, Multicore-Speicherpaar, alle Zugriffe auf DRAM innerhalb eines Paares. Das heißt, ein Kern in so einem Multicore, dem wird dann beispielsweise zum einem Multiprozessor, Multicores, denen wird ein Teil vom Speicher zugeteilt, partitioniert, das sieht man außen nicht, aber logisch ist er partitioniert, die Speicherriegelchen, so wie sie da im Speicher drin sind. Und genau einem Multiprozessor ist ein Paar zugeordnet von dem DRAMs. Und wenn ich auf das zugreife, geht es schneller, als wenn ich auf den Nachbar zugreife. Also ich komme nachher nochmal drauf, das nennt man NUMA-Architekturen, das ist heutzutage Stand der Technik. Non-Unified Memory Access. Okay, und dann habe ich noch das Software-Prefetching. Das kann, sieht so aus, und das wird auch immer mehr zunehmen in der Zukunft, dass ich entsprechende Befehle, lange bevor ich sie eigentlich brauche, die schaut sich der Compiler unterstützt das Ganze und die Hardware schaut sich das Ganze an und lädt die schon mal pro forma in Cache, spekulativ, in der Hoffnung, dass wenn ich dann nachher hinkomme, dass ich sie dann auch brauchen werde. Gut, und das führt uns jetzt also zu Folgendem, jetzt zurück zu unserem Ruflein. Wenn ich TLP, heißt hier Thread Level Parallelism Only, also ich habe einen einzelnen Thread nur, jetzt rolle ich innerhalb meines Threads Schleifen auf, nutze SIMD und schiebe damit meine Leistung ein bisschen voran. Dann versuche ich Maßnahme 2, das war das mit diesem Ausgleich, gleich viel Fließkomma-Additionen und Fließkomma-Multiplikationen, ja, schiebe ich also mein Dach nochmal ein bisschen nach oben und irgendwann ja, geht es nicht mehr. Ne? Da bin ich am Anschlag, alle Prozessoren laufen, alle Kerne, alle superskalaren Einheiten produzieren pro Takt immer ein Datum. Okay, und was kann ich versuchen, die Anstiegsgrade nach links zu verschieben für die maximal erziehbare Speicherbandbreite? Das war also dieses Units Write Accesses Only, schiebe ich es da schon ein bisschen nach links. Memory Affinity, dass ich möglichst immer auf den Teil des DRAMs zugreife, der dem entsprechenden Multiprozessor gehört. Und Software Prefetching. Und so komme ich dann hoffentlich mit meiner Anwendung möglichst nah an das hier ran, was ich an maximaler Speicherbandbreite erzielen kann, was mein System da gemessen hat bei so einem Stream, wenn ständig Daten ein Byte nach dem anderen geschickt wird. Jetzt kombiniere ich diese beiden Maßnahmen in der Grafik und komme auf Folgendes. Ne? Die habe ich jetzt sozusagen übereinander gelegt. Und jetzt kann ich mir überlegen, ne? Und das ist also Sinn und Zweck von dem Ganzen, und ich hoffe, das haben Sie, verstehen Sie jetzt, sowas lege ich vielleicht mal vor. Sie wissen schon, diesen komischen Sechs-Augen-Gespräch, was ich schon ab und zu mal erwähnt habe. Und Sie müssen es dann halt erklären, was das jetzt soll. Aha, jetzt bin ich beispielsweise bei Kernel 1. Naja, jetzt bin ich bei Kernel 1, da bin ich hier. Ja, bringt es denn das da überhaupt? Müssen wir mal genau hinschauen, dass ich keinen Käse erzähle. Ja, als erstes ILP anzuwenden. Ich bin hier. Damit schiebe ich diese gerade nach oben. Und dann würde diese Ruflein hier gelten. Also erst gilt die hier. Jetzt mache ich ILD, SIMD, SSE, ja. Vergewaltige meine Finger und alles und führe SSE-Befehle ein, roll Schleifen auf und messe das Ganze und stelle fest, überhaupt nichts gebracht. Na ja, warum das denn? Also ich bin traurig, warum? Ja, hätte ich mal in meine Ruflein vorher reingeguckt. Na. Weil ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe die Ruflein so verändert. Aber ich bin leider hier hängen geblieben. Das heißt, ich bleibe immer noch da. Was muss ich zuerst machen? Ich muss jetzt versuchen, die Speicherbandbreite irgendwie zu erhöhen. Ich muss als erstes mal gucken, kann ich solche Units Write Accesses anwenden? Kann ich also durch Schleifen umstrukturieren was erreichen? Kann ich dadurch erreichen, dass ich auf meine DRAM-Partition zugreife? Kann ich durch Software-Prefetching was erreichen? Und dann, wenn das der Fall ist, schiebe ich meine Kennlinie da nach links. Ja? Und dann verläuft sie zum Beispiel so. Aha. Und ich bleibe immer noch hängen. Jetzt würde ILP plötzlich was bringen. Also so. Und wenn ich hier bin, wenn ich, weil mein Kernel so rechenintensiv bin, ich bin hier, ne, sagen wir mal, wir haben diesen Verlauf am Anfang. Und ich fange jetzt an, meine Schleifen um zu strukturieren. Passiert nichts. Merke ich keine Verbesserung. Ja. Ja, probiere ich Memory Affinity. Bringt auch nichts. Weil jetzt gilt die Ruflan hier. Da komme ich immer nicht weiter. Und dann mache ich noch Software Prefetching. Dann bin ich hier. Bringt immer noch nichts. Warum? Weil ich gar nicht Memory-bound bin. Ich bin Compute-bound. Das heißt, auch wenn der Speicher jetzt, wenn ich den noch beschleunige, ich muss eh so viel auf einen Byte rechnen, dass es gar nichts bringt, wenn mir der Speicher die Daten schneller vor die Tür legt. Die türmen sich da bloß auf. Das heißt also, ich muss als nächstes ILP oder SIMD machen und schiebt damit das Dach nach oben. Okay? Gut, wenn Sie das verstanden haben, bin ich glücklich. Das ist also Sinn und Zweck von diesem Ruflan-Modell mit einem möglichst einfachen Modell, also mit so einem, wie ist es, Bound and Branch and, nicht Branch and Bound, Bound and, oh, Gottes Willen, wie ist das denn, Bound und, so ähnlich wie das Amdahl'sche Gesetz. Bound and Bottleneck. Bound and Bottleneck Modell. Okay, um so Schranken, Flaschenhälse da rauszukriegen. Ja. So, ein bisschen durchspringen. Gott, bin ich schon weit gekommen heute. So, schauen wir uns mal das hier noch ein paar Beispielen an. Das ist in dem Artikel dann auch noch drin genutzt. Das gebe ich jetzt einfach mal hier so weiter. Also Demonstration und Anwendbarkeit. Hier ist das dann mal gezeigt worden für 4 verschiedene Multicore-Architekturen. Und für vier verschiedene Fließkommakernels. In dem Papier ist es dann ganz ausführlich gemacht. Ich gehe jetzt hier nur auf einen Kernel nur noch ein und auch nicht mehr im Detail auf alle Architekturen. Aber die eine da, also das war eine Xeon E354 Sun-Architektur, die vor allen Dingen Multithreading recht intensiv ausgenutzt hat. Dann der gute alte Cell-Prozessor und hier ein Multiprozessorsystem bestehend aus 2 AMD Quad-Cores. Die haben wir hier, haben wir diesen Victim-Cache, von dem wir schon mal gesprochen haben. Also das heißt, alles was, das ist der L2-Cache, der L1-Cache ist hier gar nicht mehr gezeigt. Das heißt, alles was aus dem L1-Cache verdrängt wird, landet automatisch im L2-Cache. Das ist dieser Victim-Ansatz. Dann habe ich gestern noch intensiv gegoogelt, da fragen Sie mich nicht, was ein Shared Quasi-Victim ist. Also Shared ist klar, alle 4 Kerne teilen sich diesen L2-Cache. Aber was quasi Victim ist, ist mir ein bisschen unklar. Möglicherweise meinen Sie, weil der 32-fach ausgelegt ist, ist er fast so etwas wie ein assoziativer. Normalerweise sind diese sogenannten Victims, Verdrängungscache, eigentlich immer fallassoziativ ausgelegt. Wobei mir das hier bei der Größe von 512 Kilobyte ein bisschen komisch vorkäme. Wie auch immer, SRI und Crossbar sind dann entsprechende Schnittstellen, um jetzt dann auf diese Speichercontroller zuzugreifen. Ja, und jetzt haben wir schon hier dieses Partitionierte hier. Ja. DRAMs nach außen, wenn Sie das nicht sehen. Hier sind DRAMs und hier sind DRAMs und die sind dem zugeordnet und die da sind dem zugeordnet. Und das von dieser Speicheraffinität, wo ich vorhin da gesprochen habe, ist, nach Möglichkeit sollten diese 4 Kerne immer auf diese Partition zugreifen. Sie dürfen aber auch auf die andere zugreifen, das dürfen Sie durchaus, ja. Allerdings geht es dann über dieses Hypertransport, über diese Schnittstelle. Und bei der ALM-Architektur ist es äquivalenter von der Quick-Pass-Interface, wenn wir dann gleich sehen. Ne? Und wenn ich natürlich hier rumgehe, dauert es länger, als wenn ich hier rumgehe. In meinem Programm sehe ich das erstmal nicht, ich merke es aber, wenn ich es messe. Okay, gut, dann haben wir hier mal ein paar Eigenschaften von diesen verschiedenen Multicam-Prozessoren. Ja, und damit könnte man jetzt also die Ruflan-Modelle dann erstellen. Greifen wir uns mal diese Xeon-Architektur hier heraus, da habe ich also 2 Sockets, also auch ein Multiprozessorsystem, wo ich 2 Prozessoren drauflegen kann und diese sind dann insgesamt also 8 Kerne, die ich insgesamt habe, weil ich jeweils 2 Vierkernprozessoren zu einem Multiprozessor-Multikernsystem zusammenstecke, dann habe ich also 8 Kerne und 8 Kerne, die jeweils immer 4 Fließkomma-Operationen auf einmal liefern würden, weil die Pfade in meinen Rechenwerken so ausgelegt sind, macht 32 Fließkomma-Operationen, die auf einmal kommen, mit einer Taktzeit von 2,33. Wenn Sie das multiplizieren, kommt ungefähr 75 Gigaflop raus. Ne? Also so ungefähr, glaube ich, jetzt diese Überschlagsrechnung gemacht habe, und unten macht man das dem auch, dann kommt 74 raus und für die anderen Prozessoren eben auch. Dann weiß ich also, was ist das optimale Dach von meiner Roofline, und die anderen Sachen hier, den DRAM, ja, die Speicherbandbreite, den messe ich halt aus oder überlege es mir anhand, was die Busse, die da angeschlossen sind, leisten. Okay, das sind nochmal die 4 Kerne, die da miteinander verglichen wurden. Spärliche Matrix-Vector-Multiplikation, also wo ich viele Nullen habe, Sparse, ja, Matrix-Vector-Multiplication. Dann diese Lattice-Boltzmann, wird das nicht weiter vertiefen. Und Lattice-Boltzmann, da rechnet man so Strömungen aus, ja, und man rechnet also erst einmal aus, wie stoßen Partikel aneinander. Das ist so ähnlich so Stencil-Code, was ich schon mal in die Tafel hingemalt habe, aber es ist ein bisschen so geschachtelter Stencil-Code. Erstmal rechne ich aus, wie die einzelnen Partikel aneinander stoßen, bumm, und welche Wirkung das dann hat, wie sie sich weiter ausbreiten. Das ist dann der klassische Stencil, der müsste dann von der operationellen Intensität auch etwas niedriger sein als dieser Lattice-Boltzmann. Das ist, ja, guck, hier in 3D ist das hier gemacht worden. Das heißt also, ich gucke immer bei einem Gitterpunkt zu den Nachbargitterpunkten und der eigene Gitterpunkt, und dann rechne ich mir über die Zeit einen neuen Zustand hier aus. Ne? Was haben wir hier unten? 3D Fast Fourier Transformation. Ja, das ist also die rechenintensivste, da muss ich am weitesten rechnen. Naja, und dann ist das jetzt hier mal gezeigt für diesen AMD Opteron X4. Und das sind also diese überlagerten Roofline-Modelle, je nachdem, welche Maßnahme das ich dann ergreife. Und jetzt sieht man halt beispielsweise für diesen Stencil hier, bringt es also erst einmal gar nichts, wenn ich hier, gut, am Anfang kann ich ELP machen. Aber dann sollte ich gucken, ja, dann bin ich eigentlich hier schon am Anschlag. Ne? Mehr kriege ich da gar nicht mehr raus. Das heißt, gut, oder ich bin erstmal hier bis Out Memory Affinity, genau. Dann kann ich ja versuchen, also für den Stencil erst einmal die Kennlinie hier nach links zu schieben, und dann gehe ich auf ELP. Ne? Und so, also was ich vorhin schon angedeutet habe, ist hier nochmal konkret für ein Beispiel gezeigt. Wenn wir uns zum Beispiel das Rechenintensivste hier raussuchen, die Fourier-Transformation mit 512 hoch 3. Interessant, warum hat die eine geringere operationelle Intensität als 128 hoch 3? Kann ich jetzt erstmal nicht beantworten. Entweder Fehler hier bei der Anzeige. Und ja, dann sehe ich, dann bin ich gleich hier. Und ja, bin ich natürlich erstmal stark erstmal compute-bound. Ja, dann gehe ich auf ELP, bin ich immer noch compute-bound, dann mache ich SIMD dazu, okay, und dann bin ich hier memory-bound, und dann ist endgültig Schluss. Das heißt, wenn ich jetzt hier noch weitere Dinge hinzufüge, ich bleibe, selbst dann, wenn ich da oben hänge, immer hier hängen. Ne? Da ist nicht mehr drin. Und meistens ist es auch so, in der Regel sind die Anwendungen eher memory-bound als compute-bound. Okay, na gut, dann das zeigt jetzt hier nochmal, wie man durch diese Maßnahmen hier, ne, also das gibt es jetzt für alle 4 Architekturen in dem Papier, und dann haben sie halt gezeigt, welche der Maßnahmen, die sie ergriffen haben, um ihre Performance zu steigern, und dabei kommt das eben hier raus. Ne, bei Cell zum Beispiel haben sie fast eine lineare Steigerung erreicht. Naja, okay, für Lattice-Boltzmann mal das jetzt mal. Okay, also wesentlich ist, dass Sie jetzt verstanden haben, was kann ich mit diesem Roofline-Modell praktisch denn anfangen. So, dann würde ich es mit dieser Modellierung von Multikern-Architekturen belassen. Und wir kommen jetzt, muss ich mir jetzt ein bisschen sputen, dass wir jetzt mal einen Überblick machen, was sich bei den einzelnen Architekturen, bei den Mikroarchitekturen im Laufe der Zeit denn da so getan hat. Ja. Und wo sehen wir denn jetzt möglichst konkret die Dinge, die wir im Kapitel 1 gelernt haben, Thomas Solo, Sprungvorhersage, wie sehen wir die denn jetzt in konkreten Architekturen? Ja, es gibt jetzt also mal einen kurzen Streifzug. durch diese Intel-Mikroarchitekturentwicklung und es geht so nach diesem Tick-Tick-Prinzip oder Tick-Tock-Tick-Tock. Ne? Das heißt also, was passiert da? Wenn Sie sich vielleicht vor ein paar Jahren mal einen Rechner gekauft haben, da stand dann immer Intel Inside Core 2 und das war die Mikroarchitekturfamilie, die bis dahin gängig war. Jetzt haben wir diese, ja, bei mir steht jetzt Core i5 drauf, jetzt haben wir diese Core i Buchstabe 3, 5 oder 7 Architekturen und darunter verbergen sich jeweils immer wieder verschiedene Mikroarchitekturen. Das ist ein bisschen verwirrend, aber wenn man dieses Bildchen hier sieht, dann glaube ich, ist es schon klar, wie jetzt da die Logik ist, weil manchmal, vielleicht lesen Sie einmal eine Helium Westmeer, Sandy Bridge, Ivy Bridge, ja was denn nun, auf meinem Rechner steht Core, auf meinem steht zum Beispiel drauf Core i5 und die Nummer steht nicht mehr drauf, aber ich weiß, es ist eine Helium-Architektur und ja, also wenn nichts drauf, wenn nur drei Nummern waren, haben Sie wahrscheinlich eine Helium-Mikroarchitektur oder eine Westmeer. Ab 2, wenn vorne, wenn eine vierstellige Zifferncode war und vorne ist eine 2, ist es wahrscheinlich eine Sandy Bridge. Ab einer 3, also es gibt da ein bisschen Abweichungen, die haben Sie auch nicht mal konsequent durchgehalten. Ab einer 3 ist es die Ivy Bridge und jetzt das Aktuelle, das heißt, wenn Sie jetzt einen aktuellen kaufen, steht eine 4 davor und es ist dann, dann wissen Sie, Sie haben jetzt eine Haswell-Mikroarchitektur gekauft. Okay, was heißt jetzt dieses Tick-Tock-Prinzip? Um das Risiko zu minimieren, bei einem Fehler zu machen. Ich hatte Ihnen mal eine Kurve gezeigt, Leistungssteigerung bedingt durch Technologie. Bedingt durch Technologie heißt einfach, ich mache die einzelnen Strukturen kleiner. Also die minimal auflösbare Struktur wird kleiner. Ich gehe zum Beispiel hier von der 32 Nanometer Struktur zu einer 22 Nanometer. Das ist ungefähr der Faktor 0,7 immer ist. Das hatte ich Ihnen schon mal in der Tafel gezeigt, damit man dann das Mooresche Gesetz tatsächlich bewahren kann, dass es ein Gesetz ist. Ne? Und ja, das heißt, dann bleibt die Architektur mehr oder weniger wie sie ist, aber ich lege eben kleinere Strukturen auf. Ja, ich mache die Transistoren kleiner und so weiter und gewinne dadurch was. Wenn jetzt bei diesem Übergang von 32 Nanometer zu 22 Nanometer ein Fehler auftritt, kann es eigentlich nicht in der Architektur sein, weil das ist ja genau die gleiche wie vorher. Also weiß ich, es muss an der Technologie liegen. Deswegen Tock-Tick. Und dann, wenn ich weiß, ich habe die Technologie jetzt im Griff, dann lege ich nächstes Jahr eine neue Mikroarchitektur auf in der gleichen Technologie. Wenn jetzt erstmal wieder ein Fehler auftritt von Ivy Bridge zu Haswell, dann kann es eigentlich in der Technologie nicht sein, weil die habe ich ja schon beherrscht, sagt sich Intel. Ne? Deswegen muss der Fehler in der Mikroarchitektur gesucht werden. Und so geht es immer Schritt für Schritt voran. Und da sehen Sie ja, also, was dann als nächstes kommen soll. Ne? Die haben jetzt immer die gleichen Zweizilben. Diejenigen, die jetzt also die gleiche Mikroarchitektur haben, Haswell, Broadwell, dann kommt eine neue Skylake und dann soll das nächste Skymont sein. Die kriegt dann wieder, hat auch die, ist dann wieder die gleiche Mikroarchitektur, aber ist ein neuer Prozess. Ja, und die, bei denen ist der Name noch unbekannt. Und es geht also immer so in Jahresschritten ungefähr. Jetzt sind wir also hier 14, 15, 16, 17, ja, was 18, 19 passiert. Lassen wir uns überraschen, wie die Dinge dann da heißen werden. So, jetzt schauen wir uns mal an. Also seit diese von Intel der Helium bis Haswell Architektur, habe ich das jetzt hier mal genannt, so einen kleinen Streifzug, was die mit, vorher hieß es also Core 2, ne, jetzt heißt es also Core iX und mit diesen Core iX Technologien oder Mikroarchitekturen auch, ja, Mikroarchitektur muss ich eher sagen, haben sie das Ganze etwas mehr modularisiert. Ne. Sie haben also Module für Mikroprozessorkern mit eigenem L1 und L2 Cache aufgelegt, einen gemeinsamen L3 Cache, integrierte Speichercontroller, dieses QuickPass Interconnect, um einzelne Prozessoren miteinander zu verbinden und haben auch GPU-Kerne mit auf die CPU gelegt. Ne? Und das ist also alles modularisiert und dadurch gewinnen sie halt eine höhere Flexibilität bei der Gestaltung von CPU-Modellen für verschiedene Anwendungsbereiche, je nachdem, ob es für eher mobile Geräte ist oder ob es für High-End-Geräte ist, ne, wie die Xeon-Architekturen zum Beispiel, die dann in den Server verbaut werden und so weiter. Ja, schauen wir uns nochmal im Groben erstmal so eine Helium Quad-Core-Prozessor da an. Also wir haben die vier Kerne, jeweils mit L1 und L2 Cache. Also L1 Cache ist natürlich jetzt ein Split Cache, sowohl für Daten als auch für Instruktionen. Und dann haben wir hier den Unified Cache. Ja, und wir sehen, also auch der L2 Cache ist jetzt privat geworden. Core kann privat. Ne? Und es gibt einen gemeinsamen L3 Cache. Und was neu ist gegenüber der Core 2 Mikroarchitektur, ist, dass diese Speicherkontrolle, IEMC steht für Integrated Microcontroller, und zwar sind da jetzt allerdings nur 3 Stück drauf gewachsen, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich wohl nicht mehr Platz. Sinnig wäre natürlich gewesen für die 4 Kanne gleich 4, da könnte man jedem Kanne einen zuweisen, also müssen sich die 4 Kanne halt um diese 3 Kanäle da streiten. Aber immerhin, es hat schon mal den Vorteil gebracht, gegenüber der Core 2 Mikroarchitektur saß dieses Teil nämlich komplett hier unten in einem separaten Chip im Chipsatz und war in der sogenannten Northbridge verbaut. Und jetzt ist diese Northbridge, wenn Sie so wollen, auf den Prozessorchip ab einer Helle mit drauf gerutscht. Und das hat natürlich Vorteile, weil die Wege hier sind viel kürzer, weil eben auf dem Chip, als wenn es extern gewesen wäre. Gut, schon mal ein Vorteil. Dann, wenn Sie sich noch erinnern, beim Loop-Buffer gab es auch Veränderungen. Makroinstruktionen müssen nicht mehr dekodiert werden. Ja, jetzt springen wir wieder zurück in den Herbst, Oktober, November, ja, Oktober, Anfang November, als ich Ihnen noch Dinge erklärt habe mit Mikroprogrammierung und Makroprogrammierung und so etwas. Ne? Und in dem Zusammenhang habe ich auch mal, T1 sind wir jetzt nicht, ja, habe ich auch vorhin gerade noch aufgeschrieben, bevor ich kam, 38, ja. Habe ich Ihnen aber was von diesem Loop-Buffer erzählt, ne, wo man versucht, eine ganze Schleife da einzuladen, zu lagern. Und das wurde insofern jetzt verbessert. Wo sind wir jetzt hier? Kapitel 2. Das ist der Loop-Stream-Detektor. Hier wird Fetch, hier wird der Befehl geholt. Und zwar, was wird hier geholt? Der Makrobefehl wird geholt. Vorneweg ist die Branch Prediction, die sagt, welchen Befehl soll ich denn tatsächlich holen. Dann der Makrobefehl wird geholt und wenn der jetzt in Schleifen stand, also wenn der Makrobefehl Teil einer Schleife ist, dann versucht man gleich, der Loopstream-Detektor erkennt es und kann dann gleich 18 Instruktionen hintereinander reinladen. Die müssen nicht mehr dann geholt werden. Also diese Schleife ist komplett dann im Speicher drin. Aber noch vor der Dekodiereinheit, und das wurde jetzt verbessert bei dem Nehalem insofern, dass, Sie erinnern sich, Makro-Intel-Prozessoren, wie gesagt, sind Zwitterwesen, nach außen sind sie CISC-Rechner, nach intern sind sie RISC-Rechner. Und jetzt werden bereits die in die Mikrooperationen als die in die RISC-Operation übersetzten Einheiten in diesem Loop-Buffer abgelegt. Das sind 28 Stück, wahrscheinlich ist das jetzt von der Größe her von der Helen bis Haswell auch wieder angewachsen. Damit spare ich mir natürlich das Dekodieren. Hier spare ich mir zwar das Holen, ja, aber ich muss es immer noch dekodieren, die Makrobefehle muss ich ja auch nicht mehr machen. Ja, Energiemanagement, das ist viel besser geworden. Überwachung von Temperatur, Spannung und Stromstärke der einzelnen Cores. Na, Sie sehen das ja manchmal an Ihren Geräten. Da sind dann Displays außen dran, da können Sie dann ablesen, wie heiß es tatsächlich ist. Hm? Und das ist eben möglich, dass jetzt so ein spezieller Schaltkreis auf die Prozessoren mit drauf gewachsen, also mit drauf implementiert wurde, der jetzt nicht nur Spannung und Frequenz für alle Kerne global steuern kann, sondern Sie können es individuell anpassen, beziehungsweise das macht der Rechner selbst. Ne? Einzelne Cores können in Energiesparmodus versetzt werden und nun kann ich individuell anpassen von Taktrate und Spannung. Insgesamt 1 Million Transistoren, ne, hat das gekostet, dieses Energiemanagement. Ne? Und seit Nehalem gibt es jetzt diese Turbo-Boost-Technologie, von der haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, und erlaubt, dass einzelne Cores kurzzeitig sogar übertaktet werden können, also mehr als maximal möglich ist, um da an diese Thermal Design Power da ranzukommen. Das heißt also, die Thermal Design Power, das ist der Wert in Watt gegeben, der durch die Kühlung, der also durch den Lüfter und so weiter und die Heatpipes, die da drauf sind, also so Wärmeableitungsanschlüsse, da gibt es einen Wert, was ich maximal an Energie abführen kann. Und die muss eingehalten werden. Aber die kann ich jetzt auf die Cores entsprechend verteilen. Ne? Wenn der eine Core nichts macht, na gut, dann kann ich auch den anderen erhöhen. Genau das macht man Anhebung des Taktes in 133 Mega. Herzschritte ab der Sandy Bridge, hat man jetzt ein bisschen feiner eingestellt, in 100 MHz-Schritte. Beispiel, die Arbeitslast ist ungleich verteilt. Nur zwei Cores arbeiten, die anderen sind untätig und gehen in Energiesparmodus, haben wir gar nichts zu tun. Na, dann kann ich doch die anderen zwei jeweils immer um zweimal 131 MHz-Schritte erhöhen und kann dann wieder messen. Ja, passt immer noch, ich bin immer noch unter meiner Thermal Design Power, lege ich nochmal was drauf. Ne? Und dann, ja, okay, dann laufen die halt eben schneller.
Gibt es nicht eventuell ein Problem mit der Ausführung
der Prozessoren? Was?
Mit der älteren der Prozessoren, da
Ja, das kann natürlich schon sein, da haben Sie schon recht. Ne? Aber vielleicht gehen die auch davon aus, bis die tatsächlich altern, haben sie sowieso schon wieder neuen gekauft. Ne? Aber das stimmt. Ja. Also das ist sicherlich ein Preis, den man dafür zahlen muss. Also der mechanische Stress steigt durch diese Temperaturgradienten. Vielleicht war das auch ein Grund, weshalb sie es dann von 133 auf 100 MHz reduziert haben, damit es nicht ganz so anstrengend ist für die Schaltkreise. Und sicher, ich glaube, irgendwo habe ich mal auf den Folien draufstehen, dass gerade die gleichmäßigere Energieverteilung zwischen den einzelnen Kernen ein Vorteil ist. Ne? Gut, hier gibt man den Vorteil tatsächlich wieder auf. Ne? Jo. Ja gut, Hyper-Threading, das habe ich jetzt auch nochmal mit drauf. Das gibt es eigentlich schon seit den Pentium-Prozessoren. Das ist Intels Bezeichnung für das, was man in der Literatur als simultanes Multithreading findet. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal erwähnt, in einer Graphvorlesung auch schon mal. Logische Prozessoren mit eigenem Registersatz, Befehlszähler. Also das heißt, jeder Thread kriegt seinen eigenen Befehlszähler, kriegt seinen eigenen Registersatz und sieht dafür für das Betriebssystem aus, wie wenn er ein eigener Prozessor wäre. Was er aber nicht hat, eigene Rechenwerke. Der hat nicht eigene Rechenwerke. Die Rechenwerke müssen sich alle Threads eben teilen. Ja. Also das heißt, ich habe jetzt hier zum Beispiel in meinem zwei physikalische Kerne drin. Das heißt, die Rechenwerke sind doppelt ausgelegt, aber ich kann vier Threads gleichzeitig ausführen, weil er eben dieses Hyper-Threading hat pro Kern. Nochmal ein Thread, den er gleichzeitig ausführen kann. Und die, was erzähle ich das Ganze? Das kommt dann auf der Folie gleich nachher. Und der Grund ist auch, dass verschiedene Threads weisen meistens keine Datenabhängigkeit auf. Ne? Wenn Sie sich noch erinnern, Write After Write und Write After Read, als wir Thomas Solo und Scoreboard da noch gemacht haben, die konnten wir ja durch Renaming, durch Thomas Solo mehr oder weniger erschlagen. Aber die Read After Write Hazards, ich würde jetzt sagen, die sind ein bisschen Gott gegeben, aber sie sind halt ein bisschen durch die Applikation bedingt. Ne? Und es kommt halt immer wieder mal vor, dass ich ein Ergebnis gleich, was ich ausrechne, gleich in der nächsten Operation brauche. Ja, und jetzt ist eben die Idee, jetzt teile ich das halt in verschiedene Threads auf, die ohnehin schon ein bisschen unabhängiger voneinander sind. Und dann kann ich ja schön mischen. Eine Operation von einem Thread und dann zeitlich danach gleich eine Operation vom nächsten Thread. Dann sollten also zwei Operationen, die unmittelbar hintereinander in der Pipeline sind, nichts miteinander zu tun haben, weil es kein Read-After-Write-Hazard gibt. Ja, das Bildchen hier von der Intel-Seite geklaut, aber ich finde, das zeigt das didaktisch ganz gut, was damit gemeint ist mit Hyper-Threading. Also ich habe hier einen physikalischen Prozessor, hier einen logischen Prozessor, der für das Betriebssystem wichtig ist, gehen wir gleich hier sichtbar ist, gehen wir gleich hier mal nach unten. Das soll jetzt andeuten, die haben jeweils physikalisch ihren eigenen Registersatz. Aber hier steht jetzt Ressourcen, Ressource 1, 2, 3. Und da sieht es eben so aus, ja, jetzt kommt eben halt erst nur das Thread 1 dran, aber das Thread 1 lastet die Ressourcen nicht alle so gut aus, wegen Datenabhängigkeiten zum Beispiel. Ne? Hier, der da ist ganz alleine unterwegs, ich kann keine weitere Operation des Threads mit in die Pipeline reinpacken, weil der irgendwie erst auf Ergebnisse von dem da warten soll. Ne? Das versucht halt diese Grafik da anzudeuten. Also Idee, dann kann ich doch in diese gelben Kacheln, die sagen, jetzt tut der die Ressource nichts, kann ich doch versuchen, ein paar Threads reinzusetzen von dem anderen Thread. Weil die dann, wenn die dann alle schön ineinander sind, dann haben die nichts, da haben die keine Abhängigkeiten. Und kriegt damit eben einen höheren Durchsatz. Und Intel hat es erreicht, das war also verglichen mit dem Aufwand, den ich für den gesamten Chip leisten muss, für den gesamten Prozessor, war diese Vervielfältigung vom Prozessor, Interrupt-Control-Register, die dürfen auch noch separat unterbrochen werden, und den Registern ganz wenig. Auch die Verteilung war nicht so viel, das hat tatsächlich nur einen Flächenzuwachs von 5% verursacht. Und die Leistungssteigerung ist mehr, aber man darf natürlich auch, ist klar, man darf auch nicht erwarten, dass es ein vollständiger neuer Prozessor ist, den man da kriegt. Ne? Also die, wenn Hyperthreading 2 ist, ist es seltener, dass man tatsächlich dann auch die volle Leistungssteigerung von 2 bekommt. Aber 5% Chipfläche war nicht viel mehr. Deswegen hat Intel fast ohne Preisaufschlag diese Hyperthreading-Technologie weitergegeben. Gut, die Speicherkontrolle haben wir also schon gesagt, die waren vorher in der Northbridge, jetzt sind sie nun integriert bei der Helium-Architektur. Vorteil, geringere Latenzen, unabhängig von der Mainboard-Hardware, das auch. Der Chipsatz ist nicht mehr so entscheidend, weil ein Teil dieses Chipsatzes ist ja jetzt gleich im Prozessor verbaut. Na gut, für den Rest ist er schon immer noch entscheidend, aber ich werde etwas unabhängiger von der Mainboard-Hardware und erreiche bessere Transferraten als bei der Core-2-Architektur. Das sieht man hier, wenn man die Speicherperformance von der Helium und Core-2 vergleicht. Also dieses Pendrim, das war noch eine Mikroarchitektur aus der Core-2-Familie. Und man sieht also hier, ja, jetzt gibt es eben 3 Kanäle. Das waren 2 Kanäle mit unterschiedlichen DDR-Speichern beispielsweise, hier gemessen, die unterschiedlich schnell sind. Aber man sieht eindeutig, ja, die Latenz ist niedriger. Man könnte das hier angucken, 39,2, 34,9, 39,5 ist niedriger. Warum? Weil eben jetzt auf dem Chip direkt sitzend und aber auch die Transferraten sind besser. Bei einem Kanal liegt man ungefähr noch in der Größenordnung, aber jetzt hat man 2 Kanäle bzw. 3 Kanäle und kann das damit gegenüber der Core-2-Mikroarchitekturfamilie eben fast verdoppeln. Ja. Okay. Gut, dann haben wir dieses Quick-Pass-Interface. Also eine schnelle, direkte Kommunikation zwischen den Prozessoren ist damit möglich. Oder auch die Kommunikation mit der Ein-Ausgabe. Ja, das heißt, früher bei Core 2 hat man auch den Frontside-Bus gehabt. Der gehört mittlerweile der Geschichte an. Und es gab jetzt also dieses Quick-Pass-Interface. Und jetzt können die Prozessoren über dieses Quick-Pass-Interface schneller miteinander kommunizieren, und es ist eigentlich in bestimmten Dingen war AMD eigentlich Intel immer ein bisschen was voraus. Ne? Und bei AMD hieß es, das, was ich vorhin gezeigt habe, war dieses Hypertransport-Interface. Ne? Und Intel hat es dann später, ja, hat er halt nachgezogen. Okay, da setzen also wieder die 3 Speichermodule, und so kann ich jetzt also mit Hilfe dieses Quick-Pass-Interface ein Mehrprozessorsystem aufbauen. Gut, auch von der Cache-Organisation hat sich ein bisschen was geändert. Der L2-Cache, der war früher bei den Core-2-Architekturen eigentlich schon recht groß. Dennoch hat sich das nicht als praktikabel erwiesen, den als Shared-Cache zu lassen. Stattdessen hat man ihn unterteilt, hat ihn kleiner gemacht. Ja, also der L2-Cache ist jetzt kleiner, als wir verglichen mit den Core-2-Architekturen. Aber, also die hatten einen größeren gemeinsamen, ja, dafür hat man einen größeren gemeinsamen, großen gemeinsamen L3-Cache aufgelegt. Aber dafür hat jetzt jeder Kern seinen eigenen Cache und er ist kleiner geworden. Und dadurch, dass er kleiner geworden ist, sieht man, man hat auch schon wieder eine geringere Anzahl von Zyklen, die man braucht, um darauf zuzugreifen. Ja. Also Faustregel, je kleiner der Speicher, umso schneller kann ich darauf zugreifen. Woran liegt das? Ich muss nicht so viele Speicherspalten durchlaufen, ne, wenn er kleiner ist. Und die sorgen wieder für Latenz. Okay, ja, dafür haben wir jetzt einen L3-Cache. Ne, man sieht, der hat eine höhere Zyklenzahl. Ne. Aber es ist auch interessant, also irgendwo stand mal auf meinen Folien, L2-Cache im vollen Prozessortakt. Das ist vorbei, ne, das schafft man also nicht mehr. Also selbst auf dem L1-Cache dauert es 4 Zyklen, um darauf zuzugreifen. Mit diesen Loop-Buffern und so weiter solltest die ausgenommen, die sind ja nochmal dazwischen gelagert, da sollte es dann wirklich zyklenweise gehen. Gut, die Cache-Organisation, Cache-Kohärenz, hat man auch schon mal behandelt, dieses MESI-Protokoll. Ja. Auch hier gab es jetzt Verbesserungen. Und zwar bei den einzelnen Cores innerhalb eines Prozessors, aber was ist bei den einzelnen Prozessoren ein Mehrprozessorsystem? Und ja, das hat sich insofern geändert, dass die L3-Caches jetzt sogenannte Inclusive-Caches sind. Das heißt, alle Daten, die sich in individuellen, also kann individuellen L1- und L2-Caches befinden, befinden sich auch immer im gemeinsamen L3-Cache. Welchen Vorteil hat es? Wenn jetzt ein Core, ja, also somit, wenn sich eine Zeile nicht im L3-Cache befindet, kann sie auch nicht im Cache eines anderen Cores liegen. Das hat den Vorteil, Wenn ich jetzt core-übergreifend gemeinsame Daten da nutze und will immer auf ein anderes Datum zugreifen, will wissen, ist denn das eventuell in dem Cache, in dem Cache eines anderen Kerns verborgen, dann muss ich den nicht lang anfragen und untersuchen, sondern ich gehe eben in den gemeinsamen L3-Cache und da muss, das kostet natürlich mehr Platz da drin, klar, ein Vermerk sein, wo sich dieses Datum befindet, in welchem Kern. Und wenn es dort nicht, wenn es dort keinen Eintrag gibt, dann weiß ich ganz sicher, zusätzliche Value-Bits signalisieren, in welchem Cores eine bestimmte Cache-Zeile vorhanden sein könnte. Positiv finde ich da was, dann heißt es, die Cache-Zeile wurde von Core X angefragt, das wird angezeigt, die Zeile liegt im L1, im L2-Cache vom Kern X. Es könnte aber sein, Sie können sich nicht darauf verlassen, dass es wirklich da drin ist. Darauf können Sie sich nicht verlassen. Aber es ist sozusagen ein Negativbeweis, auf den Sie sich verlassen können. Wenn es keinen Eintrag gibt, dann wissen Sie definitiv, es ist auch in einem Kern, nicht in einem anderen Kern. Ja. Positiv heißt, die Cache-Zeile wurde schon mal angefragt, aber sie könnte mittlerweile überschrieben worden sein von dem eigenen Cache. Also das heißt, Veränderungen werden, das schließe ich daraus, nicht zum L3-Cache hochgereicht. Okay, zur Herstellung von Cache-Kohärenz, um die Kommunikationsflut, die vorher zwischen den lokalen Cache-Controllern auf den gemeinsamen Snooping-Bussen da herrschte, etwas zu einzudämmen, ging man vom MESI-Protokoll zum sogenannten MESIF-Protokoll. Also MESI, das hatten wir schon, Modify, die Zeile wurde verändert und stimmt nicht mehr mit dem Hauptspeicher überein. Exclusive, die Zeile gibt es nur in dem einen Cache und stimmt mit dem Hauptspeicher überein. Shared, die Zeile, es ist noch nicht geschrieben worden, aber sozusagen die Ampel steht auf gelb. Es gibt andere Cache-Einträge, die eine Kopie haben von meiner Zelle und es könnte sich da mal was ändern. Und invalid heißt, es hat sich was geändert. Also das hatten wir schon, MESI hat man glaube ich behandelt in Kapitel 1. Und jetzt kommt noch dieser Zustand F mit hinzu, Erweiterung von Shared. Das heißt, besitzen mehrere Prozessoren die Kopie einer Cache-Zeile, wird die Zeile genau bei einem, das ist natürlich vielleicht fett und rot noch, genau bei einem Prozessor mit Forward gezeichnet, bei allen anderen mit Shared. Das heißt, der Prozessor mit dem Forward-Flag, der beantwortet als einziger alle weiteren Anfragen nach dieser Zeile. Wohlgemerkt bringt's also, ist die Verbesserung für Multiprozessorsysteme, die auf Multi-Kern-Einzelprozessoren aufbauen. Wie sieht das Ganze hier aus? MESIF ist hier links, MESI ist rechts. Annahme, der Prozessor links unten und rechts oben haben eine Kopie. Also der hat eine Kopie und der hat eine Kopie. Ich schaue mir vielleicht erstmal MESI an. Der hat eine Kopie und der hat eine Kopie. Shared. Ja. Der Prozessor braucht die. Was macht der? Der sendet also, ich weiß nicht, wo das steht, sendet einen Request aus. Und im alten MESI-Protokoll war es so, dass dann alle, die eine Kopie davon haben, ihm das geschickt haben. Man hat es also doppelt bekommen. Und es wurde jetzt insofern verbessert, dass einer jetzt den Hut auf hat, der hat zusätzlich zu S noch einen F-Flag und der ist dafür verantwortlich, die Antwort zu liefern. Nur der. Damit wird also der Bus nicht so stark belastet. Wer das allerdings dann ist und wie die sich abstimmen, fragen Sie mich nicht. Na gut, das kann man sich ja irgendwie vorstellen, wenn die sich gegenseitig halt abhören, dann gibt es halt irgendjemanden, der dann in irgendeiner Arbitrierung bestimmt wird, welcher Prozessor jetzt den Hut auf hat. Gut, ja, hier haben wir ein paar Nehalem-Modelle mal im Vergleich. Hier unten haben Sie diese Xeon-Architekturen, das sind also auch diese Nehalem-Mikroarchitekturen verbaut. Die haben einen großen L3-Cache. Xeon ist normalerweise dann für die High-End-Server gedacht. Also wäre ein bisschen teuer, die hier bei uns da einzubauen, in solchen mobilen Geräten. Da haben sie dann eher diese Core-i-Architektur und Sie sehen, ab mit Core i5, zumindest mit diesen Bezeichnungen, ist dann auch schon eine GPU mit auf dem Chip draufgewandert, mit auf dem Chip. Also nicht als separater Chip auf dem Motherboard verbaut, sondern direkt gleich auf dem Chip, dann werden die Wege natürlich auch wieder kürzer. Ne? Ja, gut, okay, ja, 32, 45 Nanometer, je nachdem. Das ist dann eben eine Helium, beziehungsweise, was war es? Westmeer, ne? Ja, Westmeer. Und dann kam Sandy Bridge und Ivy Bridge. Gut, genau, eine Helle im Westmeer. Also Westmeer war dann die gleiche Mikroarchitektur, allerdings kleinerer Technologie im Vergleich zu Sandy Bridge, die wieder, jetzt bewegen wir uns mal von der Helium zur Sandy Bridge, die dann wiederum eine bessere Technologie, eine verbesserte Mikroarchitektur erlaubte. Was war jetzt hier neu gegenüber der Helium? Jetzt wurde ein Last-Level-Cache eingeführt, ein sogenannter Systemagent. Also hier war die Architektur noch vor Westmeer gezeigt, die Grafik hier noch separat, ne, die zwei Kerne, Last-Level-Cache, der Prozessor und über eine über dieses Quick-Pass-Interface wird dann da halt drauf zugegriffen. So, was jetzt hier neu war, ist so ein genannter Ringbus. Die Grafik wird damit jetzt auch erfasst. Ja. Und der funktioniert wie so ein, jetzt heißt das Ding einfach Last-Level-Cache und nicht mehr Cache der letzten Hierarchieebene. Warum? Weil jetzt auch dieser Grafik, diese Grafikeinheit zugreifen kann. Die hat auch einen Cache. Für die ist dieser Cache der Cache der Ebene 2, für diese Kerne, die haben schon zwei private Cache-Ebenen, für die ist es der Cache Nummer 3. Und um aus diesem Dilemma rauszukommen, hat Intel einfach gesagt, das ist der Last-Level-Cache. Fertig. Ne? Und, aber entscheidend ist Folgendes, und da, vielleicht haben Sie sich da etwas von der Cell-Architektur inspirieren lassen, da ist jetzt so ein Ringbus drauf und der funktioniert nach so einem Paternoster-System, das heißt der Kreisen, das hat mich erinnert an das alte DFN-Netz, das Asynchron-Transfer-Modus, ja, das war über Weitverkehrsnetz, da reisten in ganz Deutschland da sozusagen irgendwelche Datencontainer herum, eventuell auch leere Container, und wenn der Knoten was hatte, dann schmiss der das da rein. Und so funktioniert es hier auch, das ist so ungefähr, also die sprechen von so einem Paranoster-System, also ich reime ein paar Dinge hier auch zusammen, vielleicht gibt es da irgendwo Unterlagen, wo man es noch genauer auslesen kann, hier reisen die also alle hier entlang, diesen Last-Level-Cache, ne? Und jeder Kern, der was hat, der schmeißt da was rein. Und der, was für den es ist, der holt sich's raus. Und so sind die alle miteinander mit diesem Ringbus da verbunden. Also so verstehe ich Paternoster-System. Und der Systemagent hier, ah gut, das ist halt so eine Systemsteuerung, die Aufgabe hat, das Ganze da zu kontrollieren. Und die darf natürlich dann auch auf den Cache dazugreifen. Ja, und hat dann die Aufgabe eben, die Schnittstellen zu bedienen, PCI Express und solche Sachen, also auch wieder Teile, die von der Northbridge hier jetzt direkt in der früheren Northbridge direkt hier in den Prozessor gewandert sind. Okay, schauen wir uns mal die Sandy Bridge Mikroarchitektur im Überblick an. Ja, also hier haben wir die Speichervorhersageeinheiten. Hier, die greift natürlich dann auf den Instruktionscache zu. Dann erfolgt dieses Dekodieren. Das heißt, hier haben wir jetzt dann schon unsere, da folgt nochmal so eine Prädekoderstufe, bevor es dann hier in die einzelnen mehrfachen Decoder reingeht. Und hier finden sich diese Mikrooperationen. Und erinnern Sie sich noch an das hier, Allocate, Rename, Retiring, was das hier alles ist. Das sind die entsprechenden Registerumbenennungsstationen. Warte ich die hier, 79. Wenn Sie an das Bild hier noch erinnern, haben wir gesagt, um Write after Read und Write after Write Hazards zu vermeiden, werden hier fleißig aus den einzelnen Register die Werte, die schon da sind, in diese Reservierungsstationen kopiert. Und genau das ist das, was hier ein bisschen komplexer dargestellt in dieser Grafik gezeigt ist. Also dann haben Sie hier dieses Allocate und Renaming. Und Retiring oder Reorder Buffer, da kommen wir gleich jetzt drauf. Und ja, dann geht es in diesen Scheduler hier rein. Und dieser Scheduler, das war der Mann in meinen Comics aus dem Spektrum der Wissenschaftsartikel, der Mann mit dem Hut, der eben verteilt und zwar auf Tabellen dabei zugreift. Da steckt da lege ich meine Hand dafür ins Feuer, irgendein komplizierter Thomas-Solo-Algorithmus dahinter, was wir gemacht haben. Und das hier sind die einzelnen Ports, heißen die. Bei Haswell gibt es jetzt übrigens 8, das ist nochmal erweitert worden. Hier müssten es 6 sein, ja, von 0 bis 5 nummeriert. Und da stecken jeweils die einzelnen Ressourcen, die Rechenwerke. Die sind dann vielleicht auch wieder mehrfach ausgelegt. Hier zum Beispiel AVX, das sind diese Vektoreinheiten, die da drin sind, die wir dann abschließen, nochmal ein Beispiel. also beziehungsweise Sie haben es ja schon genutzt, bei Max in den Übungen über SSE 3 programmieren kann. Okay. Ja, Memory Control, das ist der Cache Controller im Prinzip, der dann ausrechnet Load Store Adressen, ne, da greifen die darauf vor allen Dingen drauf zu, um die bei Lade- und Speicherbefehlen die entsprechenden Adressen auszurechnen. Und dann wird erstmal bestimmt, das sind ja alles physikalische Adressen hier, logische Adressen, und dann wird in die Caches erstmal nachgeguckt, sind die da, und falls es dann da irgendwie L1 Cache, wenn dann nicht, guckt man L2 Cache nach. Und im allerschlimmsten Fall müssen wir dann gucken, ob die geht es in den TLB, der ist dann immer hier gezeigt, der Translation Look Aside Buffer, wo befindet sich das dann ganze physikalisch dann tatsächlich im Speicher. Okay, achso, hier ist einfach ein bisschen der Pfeil gezeigt, ja. Irgendwann sind die dann da mal fertig und das ist dieses Retirement, das ist da versteckt, oder das Reorder Buffering, das ist im Prinzip das, was bei mir in der Hennessy Tennessee-Notation immer dieses, hier sind wir zu Hause, immer dieses Rückschreiben war, diese Write-Back-Phase mit dem gemeinsamen Datenbus und so weiter. Das ist dieses Retirement und Reordering, um eventuell einen Write-After-Read-Hazard, ja, Write-After-Read-Hazard zu vermeiden, wurden dann das Rückschreiben noch manchmal verzögert. So, ja, wo sind wir denn hier? Ja, hier gibt es mal eine Einordnung der internen Mikroarchitektur in den einzelnen Prozessormodelle. Okay, habe ich einfach mal hier so als Liste hier gezeigt zum Genießen. Sandy Bridge 2011, ja, 32 Nanometer, wie groß man die da ist. Die Milliardengrenze an Chips, an Transistoren pro Chip haben wir hier dann schon langsam angekratzt. Mittlerweile haben wir sie überschritten. Gut, schauen wir uns mal ein bisschen Sandy Bridge im Detail an. Besteht also aus einer Sprungvorhersageeinheit, der Befehlseinheit und Dekodieren, das hat man ja schon gehabt, ne, dass diese Mikrooperationen nochmal in speziellen Einheiten dekodiert werden, das sind auch mehrere geworden, da hat man halt einfach noch mehr Parallelität hier eingeführt. Also enthält bereits diese Mikrobefehlscache, enthält bereits in der RISC-Mikrooperation Befehle, dekodierte CISC-Befehle, funktionsweise analog zu Loop-Buffer, ja, hat man vorhin schon gehabt, ich bin nur mit Kapitel 1 gesprungen. Und, ah ja, genau, das spart natürlich auch wieder Energie, also das wird immer wichtiger. Der Energieeinsatz, energieeffiziente Architekturen, energieeffizientes Programmieren, das wird uns in den nächsten Jahrzehnten mit Sicherheit da wachhalten, in der Rechenarchitektur und in der gesamten Mikroprozessortechnik. Gut, Unterschied zu diesem Leapstraw-Streaming-Detektor, ach ja, das war auch noch bei einer HLM, bei der Sandy Bridge. Dieser Loop-Buffer ist jetzt nicht nur mehr auf eine bestimmte Schleife beschränkt, sondern kann auch noch mehrere beinhalten. Ansonsten war das immer eine Schleife, die da parallelisiert wurde. Die Sprungvorhersage, damit haben wir uns ja auch intensiv beschäftigt, strongly taken, weakly taken, weakly not taken, strongly not taken, eine 2-Bit-Vorhersage, die wurde weiter optimiert. Und hier ist was Interessantes passiert, fand ich ja. Mittlerweile werden mehrere Vorhersagebits für verschiedene Sprungbefehle verwendet. Ja. Also das heißt, man macht sozusagen anhand der History-Bits ein Vorhersagesharing, wenn Sie so wollen. Warum? Damit ich damit wieder Einträge spare und das spart letztendlich auch wieder Platz. Und man hat wohl auch festgestellt, dass aufgrund von Relation von Sprungbefehlen, die miteinander in Relation stehen, dass die sich gleich verhalten. Das ist also die Idee. Ja, genau. Bei dicht aufeinanderfolgenden Sprungzielen wird nur noch der Präfix der Sprungziele nur noch einmal gespeichert. Das war diese Branch History Tabelle, wenn Sie sich erinnern. Spart auch wieder Speicherplatz und damit Energie. Gut, was haben wir hier noch? Ja, das ist jetzt nochmal dieser Teil, der war in dem Bildchen vorher, weil ist das jetzt der hintere Teil hier. Das besteht also aus Registerallokierung, die ist Backend-Pipeline, Registerumbenennung und solche Dinge. Das haben wir hier nochmal gezeigt. Und man sieht, hier ist die Anzahl der Puffer, die verwendet wurden, Load-Buffer, Store-Buffer, Scheduler-Einheiten, die Physical Register-File-Integer, das sind die verwendet werden auch für die Umbenennung und so weiter. Das ist halt alles nochmal. wohl gestiegen, wobei es hier für eine LMR gibt es eigentlich keine Anträge. Die Read of the, Reorder Buffer Entries, das sind praktisch die Puffer, in denen in der Write-Back-Phase die Daten zurückgehalten werden, um sie, um Write-After-Read-Hazards zu vermeiden. Ist halt auch nochmal quantitativ größer geworden. Okay, ja, kein Kopieren mehr in Reservierungsstation. Ach ja, so war das, genau, Physical Register File. Genau, aha. Ja, Sie können es ja durchlesen, ich kann es Ihnen mal schnell erklären. In den einzelnen Pipeline-Stufen war es so, dass jeweils immer die Registerwerte mitgegeben wurden. Ne? Sie sind nur erinnert, in den einzelnen Pipeline-Stufen werden die ganzen Daten mit weitergegeben. Bei 64-Bit-Daten, drei Adress-RISC-Befehl, brauche ich allein dafür schon 192 Bit. Und das sind alles Flipflops und die kosten wirklich Platz. Jetzt war die Idee, der Registersatz, das sind keine 64 Bit. Ne? Also das Register sind keine 2 auf 64 Einträge. Ne? Das würde platzen. Also, ich gebe jetzt nicht mehr die direkten Werte mit, sondern Zeiger auf diesen großen Registersatz. Und der ist hoffentlich groß genug, sodass die einzelnen Werte, die ich in den einzelnen Pipeline-Stufen da brauche, auch reinpassen. Und warum? Ja, wenn ich Zeiger nehme, brauche ich eine geringere Anzahl Bits. Hurra, ich spare schon wieder Energie. Natürlich ein bisschen auf Kosten von Zeit, ne? Weil jetzt muss ich eine Dereferenzierung machen. Vorher hatte ich ja die einzelnen Daten direkt zur Verfügung. Gut, Memory Cluster zur Erhöhung der Bandbreite. Also genau, aha. Eine Helium hatte 3 Lade- und Speichereinheiten zum Laden von Daten und Adressspeicherung und Speichern der Daten. Sandy Bridge macht jetzt Folgendes, dass eine Einheit, vorher bei einer Helium war das hier Load, das hier war Store und das hier war Frauennummer Store, jetzt kann eine Einheit beides in der Lage, da hin und her zu schalten. Damit kriege ich kriege auch noch eine höhere Bandbreite, wurde auch noch erreicht, also insgesamt 48 Bytes pro Zyklus statt 62 Bytes pro Zyklus. Ja, okay, tja. So, eine besondere Neuerung bei den Haswell-Architekturen ist die Einführung von, das ziehe jetzt doch mal durch, oder? Ein bisschen sportlich jetzt noch mal, dann habe ich das Pencil und das Cinema heute geschafft. Ist die Einführung von diesen Transactional Memory. Ja. Das ist jetzt die Haswell-Mikroarchitektur. Es ist nicht so, dass Transactional Memory was völlig Neues ist, das ist es nicht, aber es ist die erste in größerem Stil eingesetzte, also die einen größeren Massenmarkt bedient, eingesetzte Mikroarchitektur, die Transactional Memory unterstützt. Ja. Und wie funktioniert das Ganze? Naja, also es hat damit zu tun, Sie haben alle wahrscheinlich schon die Systemprogrammierung irgendwann mal durchlaufen und da haben Sie schon sowas wie von Log-Operationen und sowas gehört. Und gerade bei Multicore kann sowas durchaus große Probleme bereiten, wenn mehrere Daten, wenn mehrere Threads auf die gleiche, auf gemeinsame Daten zugreifen wollen. Beispielsweise, wir hätten mehrere Threads, die alle die Aufgabe haben, da eine bestimmte Summe auszurechnen. Ich nenne das mal ZW, so eine Zwischensumme, und mache das jetzt mal nur mit zwei Threads. Dann habe ich hier also Thread 1. Kann man eigentlich nur was lesen? Ich glaube, ich könnte ein bisschen Licht davon brauchen. So viel Zeit muss jetzt noch sein. Schalten wir mal alle Beleuchtung hier an. So, Thread 1. Und der macht Folgendes. Der hat also eine interne Variable, sum. Okay. Und liest als erstes diese Zwischensumme da, ne, diese gemeinsame Speichervariable. Und dann will er der Aufgabe, da irgendwie eine komplizierte Berechnung auszuführen und will auf sum dann berechne Summe machen, ne, berechne Teilsumme. Und ja, steht tatsächlich auch mal im Zettel, machen wir es mal. Teilsumme. Und dann wird dieses Ergebnis zurückgeschrieben. Write nach ZW, und zwar, was ich da ausgerechnet habe, Sum. Okay, und das Gleiche soll noch ein zweites Thread machen, oder es können auch noch N-Threads geben. Thread 2. Der hat also auch eine interne Zwischenvariable, macht genau die gleichen Operationen, read ZW, dann wird die Summe berechnet. Berechnet Teilsumme, und dann wird mit der das auch zurückschreiben. Naja, was kann jetzt nun passieren? Ne? Wenn ich das jetzt ungeschützt mache, das Thread 1 legt los, die arbeiten parallel, und Thread 1 macht einen Read, dann macht er seine Summeberechnung. Hier ist die Zeitschleife. Und Thread 2 hat eine Verzögerung, warum auch immer, auf seinem Core. Läuft halt ein bisschen langsamer, weil vorher irgendwas anders war. Und macht sein Read erst hier. Ja. Was würde passieren? Naja, der berechnet seine Summe, schreibt es irgendwann zurück, hat seine Teilsumme mit aufsummiert, aber die hat der nicht mehr gelesen. Kennen Sie, das ist das Problem. Problem, jeder verstanden? Okay. Gut, also was tun? Die Lösung? Ich mache einen Lock. Das heißt, derjenige, der hier da der Glückliche ist, bauen wir hier einen Lock ein und dann machen wir hier einen Unlock. Und dann darf natürlich nur einer zugreifen. So, fange ich an zu randalieren. Lock, Unlock. Okay. Nachteil, einer der Threads ist natürlich dann blockiert. Und Transactional Memory versucht das zu vermeiden, Transactional Memory sieht jetzt folgendermaßen aus. Ich hätte einen Block, ein Thread T1 und Thread T2, und ich fasse jetzt mehrere Operationen zu einer sogenannten Transaktion zusammen. Der hier macht einen Read, Read X, und der hier macht vorher einen Write X. So. Und dann wird der fertig, macht einen Commit. Und der hier soll erstmal ein bisschen später fertig werden und will dann einen Commit machen. Commit, also was machen die jetzt? Das heißt, die rechnen sozusagen erstmal auf Kopien und rechnen sozusagen auf Verdacht. Das ist also in dem Sinne auch eine spekulative Befehlsausführung. Und wenn es keinen Konflikt gegeben hat, ist alles wunderbar, dann bin ich nicht blockiert worden, wie im anderen Fall, wie hier in der Holzhammer-Lösung, wo ich mit dem Lock arbeite. Wenn es einen Konflikt gibt, na gut, dann habe ich Pech gehabt, muss ich diese Transaktion, das Ganze hier nenne ich jetzt eine Transaktion, ja, und das kann also dann hier analog, das ist auch eine Transaktion von T2, ja, kann dann eben, muss dann abgebrochen werden, und ich muss das unter Umständen wieder rückgängig machen, was falsch lief. Ne? So, okay. Und mit dem Commit teilt T2 jetzt hier T1 mit. Ich bin fertig. So, und jetzt gibt es nun intern, und das muss der Memory Controller regeln, es gibt für jeden Thread sogenannte Lesemengen, Reset von T1, der ist X, weil die Variable X liest. Und es gibt auch ein Write-Set. Das heißt, es wird Buch geführt, global, welcher Thread, beziehungsweise es kann auch die Threads machen, dann müssen sie sich aber irgendwie da austauschen, was sie lesen, was sie schreiben. T1 schreibt nichts, damit ist es leer. Okay, dann haben wir hier Read-Set T2 ist leer, weil der schreibt nichts. Und sein Write-Set von T2 ist das X. So, und beim Commit, ja, wird jetzt nur nachgeguckt. Derjenige, der den Commit kriegt, guckt nach. Gilt Folgendes. Commit by TI. Ja. Der guckt schlicht und einfach nach. Ist sein Read-Set von TI geschnitten mit den Write-Sets aller anderen Threads, J ungleich I, ist das ungleich der leeren Menge. Wenn es ungleich der leeren Menge ist, heißt es, es gab irgendeinen anderen Thread, der dummerweise genau die Kopie, das Datum geschrieben hat, was ich gerade gelesen habe. Und damit habe ich die Aktualisierung von denen nicht mitbekommen. Ja, und das führt dann zu einem Konflikt. Das heißt, in dem Fall wird T1 abgebrochen und muss neu gestartet werden. Und jetzt gibt es zwei Varianten. Beim Konflikt. Genau, jetzt muss der das wieder rückgängig machen und da gibt es zwei Varianten. Entweder er führt alles hier in einem Puffer mit und beim Commit schreibt er das zurück. Das heißt, er würde dann das globale Variable schreiben und der bricht ab. Oder aber es wird nicht geschrieben und er macht eine Undo-Operation. Das heißt, er hat ja vielleicht selber hier auch irgendwie was kaputt gemacht und dann wird mitgelockt, welche Undo-Operationen er machen muss, rückwärts, um den alten Zustand wiederherzustellen. Undo hat den Vorteil, es kostet nicht so viel Speicher, es braucht keine Puffer, aber natürlich ein Nachteil, es kostet Zeit. Okay, gut. Und ja, das sind also die Dinge, die es bei den beim Transactional Memory gibt. Nur noch ganz kurz, dann habe ich es geschafft. Und zwar Konflikte bei TM. Es gibt die Eager-Detektion. Die Eager-Detektion, gierig, heißt Eager. Ja. Das heißt, dann wird bei jeder Operation nachgeguckt, ob es einen Konflikt gibt. Bei Lazy wird die Transaktion bis zu Ende gemacht und beim Commit wird überprüft, ob diese Überschneidungen erfolgen. Okay? Und TM in Haswell, wie machen die das? Die machen zwei Varianten, Hardware Log Elision, HLE. Das ist kompatibel mit den alten Log-Befehlen. Da kriegen die alten Log-Befehle einen Zusatz und durch diesen Zusatz laufen die anderen Threads weiter. Das heißt, der Log wird dann eben nie auf Null gesetzt. Ja. Und es gibt X-Acquire und X-Release, die setzen also den Log aus und X-Acquire sagt, wo wir hinspringen müssen, wenn wir fertig sind, also im Konfliktfall. Und X-Release, wer alles mitprotokolliert wird. Okay, und beim Restricted Transactional Memory gibt es, das ist das Neue, gibt es nun explizite Befehle, die sagen, wann beginnt so eine Transaktion, wann endet sie und was tun beim Abbruch. Und Xtest überprüft noch gerade, ob die Kopie einer Transaktion ausgeführt wird. Das heißt also, dann kann der Compiler hier eben zum Beispiel ein X-Begin einbauen und hier ein X-End. Und das dazwischen drin ist die Transaktion. Und mit Abort gebe ich dann zum Beispiel noch an, welche Variablen jetzt mitprotokolliert werden sollen. Und beide Varianten sind nach meinem Verständnis hier Eager. Das heißt also, es wird bei jeder einzelnen Aktion überprüft, ob es zu einem Konflikt kommt. Und das sollte ja nicht abschließend hier noch drauf, setze ich da noch rein. Wo machen die Haswell-Architekturen das? Auf den L1-Caches. Das heißt, dieses X hier, was ist denn hier? Da. Dieses X, die atomare Einheit, wenn Sie so wollen, von Transactional Memory in Haswell, ist ein Cache-Zahleneintrag. Okay, Entschuldigung, dafür, dass ich das ein bisschen überzogen habe, aber dafür habe ich das Programm heute noch durchgebracht und nächste Woche machen wir dann mit den GPUs weiter.